Herzlich willkommen zum traditionellen Neujahrsinterview von Radell und allseits ein gutes Neues wünscht Martin Frommelt. Es freut mich sehr, wie das Liechtensteinische Staatsoberhaupt seine Durchlauter Landesfürst Hans Adam II. Vor dem Mikrofon begrüßen zu dürfen.
Durchlaucht zunächst mal Ihnen und Ihrer Familie auch im Namen unserer Hörer alles Gute für dieses neue Jahr.
Danke Ihnen auch und auch den Hörerinnen und Hörern alles Gute zum neuen Jahr.
Danke, Durchlaucht. Das Jahr 2008, das war das Jahr der großen Stürme, Finanzplatzsturm, Wirtschaftssturm. Das Jahr 2009 war das Jahr des Reinmachens aus Schwarz nach Weiß.
Es war sicher auch ein schwieriges Jahr, würde ich sagen, wirtschaftlich, politisch, nicht ganz einfach, außenpolitisch für uns, aber generell in der Welt. 2009 sind eine Reihe von Reformen angegangen worden, die meiner Ansicht nach auch schon länger notwendig waren. Und das wird sich sicher auch jetzt 2010 fortsetzen.
Die Finanzplatzreformen, der Transformationsprozess, wie sind Sie damit zufrieden im Zwischenstand?
Ja, wir sind auf einem guten Weg. Es braucht natürlich Zeit. Es braucht auch Zeit, bis das in der Welt bekannt wird. Und dann ist natürlich eine ganz große Herausforderung für viele Unternehmen, die auf dem Sektor hier in Liechtenstein tätig sind. Die müssen sich teilweise umstellen. Andere haben das schon vor längerer Zeit erkannt und sind darauf vorbereitet.
Aber zu sagen, die Zukunft sei rosarot, das wäre doch etwas vermessen.
Ich glaube, wir haben sicher noch 1 bis 2 Jahre, wir haben ja noch schwierige Zeiten. Ich würde sagen, im Finanzdienstleistungssektor vielleicht 2, 3 Jahre, die nicht ganz einfach sind, weil es eben ja nicht nur eine Konjunkturfrage ist, sondern auch ein strukturelles Problem bei uns.
Am Staatsfeiertag haben Sie im Radio-L-Intro gesagt, Sie seien betreffend Finanzplatz zuversichtlich, dass man den bisherigen Standard halten könne. Sind Sie nach wie vor zuversichtlich?
Ja, ich bin zuversichtlich. Ich sehe ja doch eine Reihe von Unternehmen, sei es jetzt Banken, sei es aber auch Treuhänder, Anwaltskanzleien und so weiter, die sich recht früh auf so eine Situation vorbereitet haben, teilweise im Ausland expandiert haben, sich auf weißes Geld, wenn man so sagen kann, konzentriert haben, Modelle ausgearbeitet hat, wie man aus Schwarzgeld Weißgeld macht. Da haben wir auch Abkommen jetzt getroffen mit Großbritannien und so weiter. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Aber es gibt nicht wenige Finanzplatzakteure, die pessimistisch sind.
Ja, das kann ich natürlich auch verstehen, weil eine ganze Reihe von denen haben sich auf das nicht vorbereitet, die haben nicht erwartet, dass sowas kommt. Es hat sich eigentlich ja schon seit längerem abgezeichnet und ich glaube gerade manche von den Größeren, die haben sich darauf vorbereitet. Für kleinere war das oft schwieriger, sich darauf vorzubereiten.
Für Sie war es natürlich etwas leichter. Sie konnten die LGD-Treuhand abstoßen. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, wir haben uns einfach schon seit längerem auf das konzentriert, was unsere Kernkompetenz ist und dort international expandiert. Wir haben ja schon in den Anfang der 80er Jahre damit begonnen. Bei uns war eigentlich die Treuhand aus 2 Gründen hat schon lange nicht wirklich hineingepasst. Der eine Grund war, dass wir mit der Treuhand in Konkurrenz standen zu unseren Kunden hier in Liechtenstein, Treuhandbüros, Anwaltskanzleien und so weiter. Und zum Zweiten haben wir auch gefunden, wenn wir uns auf die Vermögensverwaltung konzentrieren dann und auf das Bankgeschäft, dann ist eigentlich auch eine Treuhandgesellschaft bei uns etwas fehl am Platz.
War das schon länger geplant, der Verkauf?
Das war schon länger geplant und wäre auch sonst passiert, also auch ohne diese Krise, war da schon immer wieder mal diskutiert worden. Sollen wir die Treuhand einstellen, verkaufen, was immer, was sollen wir damit machen? Es hat, wie gesagt, nicht wirklich mehr bei uns, schon seit langem nicht mehr wirklich ganz ins Konzept gepasst.
Das Gesellschaftswesen, das war ja die letzten 80 Jahre eigentlich der Motor des Wirtschaftswunders Liechtenstein. Jetzt ist dieser Motor in Stottern gekommen, Sie haben die Treuhand abgestoßen. Das Treuhandgeschäft geht stark zurück und die Banken machen auch weniger Umsätze. Wie kann denn diese Lücke jetzt geschlossen werden? Mit welchen Geschäften?
Also ich möchte doch daran erinnern, dass Liechtenstein ja nicht nur im Finanzsektor erfolgreich ist, sondern gerade auch im industriellen Sektor. Wir sind pro Kopf gerechnet das höchst industrialisierteste Land in Europa, wenn nicht weltweit. Also wir haben auch gezeigt, dass wir dort erfolgreiche Unternehmer hervorbringen können und erfolgreiche Unternehmen, die international expandiert haben. Und natürlich wird es im Finanzsektor eine Umstrukturierung geben, gewisse Rückgänge wird es geben. Aber ich glaube, ich kann schon sagen, dass 2009 jetzt bei der LGT gar kein so schlechtes Jahr war.
Wollte ich gerade ansprechen. Gestandene Banker sagen, das Jahr 2009 war eines der schlechtesten. Sie sagen das nicht.
Nein, das trifft bei uns nicht zu. Wir haben natürlich eine gewisse Abwanderung von Kundengeldern hier in Liechtenstein insbesondere. Aber das haben wir ausgleichen können mit Zuflüssen im Ausland. Und von der Gewinnsituation stehen wir recht gut da. Das kann sich 2010 wieder ändern, aber im Moment schaut das so nicht so ganz schlecht aus, auch das 2010. Wir haben diesmal profitiert von der Zinssituation, die wesentlich mehr beigetragen hat, als wir das erwartet haben.
Bleiben wir gerade bei diesem Jahr 2010. Was denken Sie, wie wird sich der Finanzplatz entwickeln in diesem Jahr?
Ja, also ich denke mir, dass es schon wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr 2010 mehr Löschungen geben wird bei diesen ganzen bei uns im Gesellschaftswesen als Neugründungen. Wir sehen aber auch, dass im Jahr 2009 auch weiterhin Stiftungen und andere Gesellschaften gegründet worden sind. Es kamen einfach sehr viele Löschungen dazu, also zu diesem üblichen Gründen und Löschen war einfach der Überhang der Löschungen halt sehr viel größer.
Zum Thema internationale Kooperation. Die Schweiz, die möchte gerne die Abgeltungssteuer einführen. Rapins hat hier eine ganz klare Absage erteilt. Ist das auch Ihrer Ansicht nach nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Also ich würde nicht sagen, dass es alter Wein in neuen Schläuchen ist, aber wenn man sich das Umfeld anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich die Lösung sein wird, doch eher zu bezweifeln. Also dieser Vorschlag ist auf erhebliche Widerstände gestoßen, international gesehen. Und ich frage mich, ob das wirklich eine Dauerlösung sein kann für die Schweiz.
Aber es geht doch dabei darum, den automatischen Informationsaustausch zu verhindern. Und der wird allalong kommen.
Also ich weiß nicht, ob der generell kommen wird. Das glaube ich eher nein als ja. Man wird den nicht weltweit ausdehnen. Er wird vielleicht in Europa kommen, das würde ich nicht ausschließen. Da ist ein erheblicher Druck da. Aber wir haben mit Großbritannien auch ein Abkommen geschlossen, der eigentlich das nicht vorsieht und die OECD-Normen sehen das auch nicht vor. Mit den USA haben wir ein Abkommen geschlossen, das auch keinen automatischen Informationsaustausch vorsieht. Also da ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort gesprochen, auch nicht in Europa.
Und wie kann der verhindert werden?
Ich glaube, dass eine Reihe von Ländern kein Interesse haben an dem automatischen Informationsaustausch. Großbritannien hat, glaube ich, kein großes Interesse und wenn es dort sogar noch zu einem Regierungswechsel kommt, dann wird das Interesse noch einmal geringer sein. Also von der Seite her, glaube ich, gibt es auch in Europa erhebliche Widerstände und man muss sich ja auch im Klaren sein, wenn wir das in Europa machen, dann kommt der Druck auch aus anderen Staaten, dass Europa auch dort die Informationen weiterleitet. Und das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass zum Beispiel selbst ein Land wie Deutschland, das wirklich an vorderster Front da kämpft mit dem automatischen Informationsaustausch, jetzt plötzlich die ganzen Bankdaten an irgendwelche Drittweltländer gibt, wo es politisch Verfolgte gibt, wo der Rechtsstaat nicht gegeben ist. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da würde auch selbst in Deutschland einen Aufschrei geben.
Und warum soll ein deutscher Kunde künftig nach Liechtenstein kommen? Was bekommt er in Deutschland nicht?
Also bei uns gibt es eine Reihe von Vorteilen. Wir haben niedrige Steuern, wir haben ein anderes Rechtssystem, wir haben eine gewisse politische Stabilität, die sehr wirtschaftsfreundlich immer ausgerichtet ist, gleichgültig welche Partei die Mehrheit hat bei uns. Also von der Seite her sind das natürlich schon Rahmenbedingungen, die recht positiv sind. Und last not least, wir haben wirklich gut ausgebildete Kräfte hier in Liechtenstein, gerade auf dem Finanzdienstleistungssektor. Wir sehen also, dass wir auch da absolut konkurrenzfähig sind mit großen Banken oder Finanzdienstleistern. Da können wir absolut mithalten von der Qualität.
Aber da können natürlich andere auch mithalten. Schauen wir den Fondsplatz an. Die Schweizer, die könnten ja nach Liechtenstein kommen, wir fliegen lieber nach Luxemburg.
aber auch beim Fondsplatz gibt es hier gewisse Vorteile. Ich würde sagen, dass man da hier in Liechtenstein, ich nehme da Versicherungssachen, das hat alles recht gut angefangen. Fonds sind vielleicht haben eine gewisse andere Struktur. Da hat Luxemburg sehr früh begonnen und darum ist auch sehr wichtig, dass man solche Reformen frühzeitig anpackt und eben die Voraussetzungen schafft, dass das dann funktioniert. Also in der Schweiz ist ja viel abgewandert, gerade aufgrund gewissen steuerlichen Situationen. Da ist halt dann manches, wandert dann ab und kommt dann nicht mehr zurück, auch wenn man sich dann wiederum anpasst. Also wenn man zu spät ist, dann muss man natürlich mit den Konsequenzen leben.
Sie haben die Stabilität angesprochen. Liechtenstein muss jetzt die Staatsfinanzen auf gesunde Beine stellen. In diesem Jahr will die Regierung jetzt einen Vorschlag vorstellen, wie man das bis 2014, glaube ich, um 160 Millionen reduziert. Wo soll man hier die Hebel ansetzen?
Also der Erbprinz hat auch schon darauf hingewiesen, wo man ansetzen kann. Also wenn wir schon allein uns auf das Niveau der Schweiz begeben im sozialen Bereich, und das ist, glaube ich, wirklich verträglich, da sparen wir schon erhebliche Mittel ein. Das sind Zückerleins, die halt immer verteilt worden sind in der Vergangenheit vor Wahlen. Also da ist sicher Einsparungspotenzial da, ohne dass jetzt irgendwelche sozialen Probleme entstehen. Dann muss man auch vielleicht Folgendes sagen, solche Einsparungen sind natürlich auch relativ komplex. Das muss genau untersucht werden, im Einzelnen dann. Da fragt es sich natürlich irgendwo, ob man nicht jemanden Außenstehenden oder eine außenstehende Gruppe, die damit Erfahrung hat, mal beauftragt, was kann man bei uns tatsächlich einsparen. Weil das sind natürlich eine Vielzahl von Posten und die alle durchzuarbeiten, zu überprüfen und so, das braucht Zeit und auch ein entsprechendes Wissen.
So eine außenstehende Gruppe könnte die Liechtenstein Foundation for State Governance sein?
Nein, also auf dem Gebiet sind wir nicht spezialisiert. Wir möchten uns spezialisieren mehr auf gewisse Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen. In diesem Bereich möchten wir uns eigentlich, auf diesen Bereich möchten wir uns konzentrieren.
Zu diesem Thema etwas später noch, bleiben wir noch dabei, bei diesen strukturellen Einsparungen. Um das Wort Steuererhöhung wird immer ein großer Bogen gemacht. Wäre es nicht sozialer, vielleicht anstatt mit dem Rasenmäher über alle Beitragsleistungen rüber zu fräsen, einfach die Steuern zu erhöhen?
Also ich glaube, mit dem Rasenmäher sollte man sowieso nicht drüber fahren. Also man muss wirklich sehr fokussiert vorgehen. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Es ist natürlich viel einfacher, mit dem Rasenmäher drüber zu gehen, das gebe ich schon zu. Aber gerade dafür braucht man Spezialisten, sich das genauer anschauen. Was sind die Auswirkungen, wenn ich dort was einspare oder da was einspare? Bei den Steuererhöhungen, das ist natürlich auch eine relativ einfache Maßnahme. Das ist so ähnlich wie der Rasenmäher bei den Ausgaben. Aber damit lösen wir nicht die Probleme längerfristig. Im Gegenteil, wir verschlimmern sie noch. Wir sehen, dass dieser Konkurrenzkampf international in dieser globalisierten Welt bezüglich niedrigen Steuern sehr stark geworden ist. Viel stärker als das in der Vergangenheit war. Es ist eine ganze Reihe von Staaten, die also mit niedrigen Steuern versuchen, ihren Wirtschaftsplatz attraktiv zu gestalten. Wenn wir die jetzt erhöhen, laufen wir Gefahr, dass mittelfristig oder längerfristig wir eine Abwanderung hier haben. Und das würde uns natürlich wirtschaftlich doch recht stark treffen.
Aber ist das realistisch, bis in 4 Jahren 160 Millionen einzusparen? Ich denke da an die NBU-Abstimmung, die direkte Demokratie dann immer spielt. Wenn die Regierung und der Landtag jetzt das beschließen, dann gibt es ein Referendum und dann in der Regel wird das dann gekippt. Also bei der NBU ging es nur um 7 Millionen, eigentlich eine nichtige Sache. Und das ist dann in Bauschenbogen abgelehnt worden vom Volk.
Also ich glaube, was wichtig ist, dass man eben ein wirklich umfassendes Programm an Einsparungen zeigt. Dass man zeigt, dass es nicht nur um eine Einsparung an einem Ort ist, der nur einen gewissen Kundenkreis, wenn man so will, trifft, sondern dass das wirklich eine breite Übung ist, die vielleicht alle betrifft in einer finanziell schwierigen Zeit. Und dann ist es dann schon sehr viel schwieriger zu sagen, also dort picken wir uns was raus oder da picken wir uns was raus und dagegen laufen wir jetzt Sturm. Und dann fällt das Ganze in sich zusammen. Und dann hat man zumindest vielleicht in anderen Bereichen hat man dann eigentlich eine eine gewisse Sicherheit, dass man da einspart. Und da möchte ich vielleicht auch noch auf etwas anderes hinweisen. Ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren haben wir Überschüsse erzielt. Wir haben vieles beiseite gelegt, gerade auch für schlechte Jahre. Also auch dafür sind eigentlich diese Reserven da, dass man in schwierigen Zeiten auf die zurückgreifen kann. Also ob jetzt wirklich die 160 Millionen notwendig sind, das muss man sehen. Aber ich glaube, wir könnten uns erlauben, sowohl auf Landes- wie auf Gemeindeebene, da und dort doch gewisse Reserven anzugreifen, weil dafür sind die ja geschaffen worden.
Die Gemeinden ist ein gutes Stichwort. 50 Millionen, sagt man, will die Regierung einsparen beim Finanzausgleich an die Gemeinden.
Ja, also auch da muss man sich genau anschauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wen trifft es nicht. Es gibt Gemeinden, die finanziell sehr gut dastehen und andere, die einfach gewisse strukturelle Nachteile haben. Also das muss man dann, wie gesagt, genau anschauen, wie sowas zu gestalten ist.
Wie ist Ihre Einschätzung nach dem ersten knappen Jahr der neuen Koalitionsregierung? Sie haben ja gesagt nach den Wahlen, Sie waren überrascht, dass es zum Wechsel gekommen ist.
Ja, ich war überrascht im Grunde genommen. Aber ich würde sagen, dass jetzt die Koalitionsregierung, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich recht gut sich eingearbeitet hat, die Probleme angeht, auch Lösungen ausarbeitet. Also ich bin recht zuversichtlich und glaube, dass sie in dieser Legislaturperiode einiges bewegen wird.
Ein großes Anliegen von Ihnen vom Fürstenhaus schon seit jeher ist die Bildung. Waren Sie auch überrascht über das Volksnein zur Bildungsreform Space?
Nein, ich muss sagen, ich war auch nicht ganz unglücklich über das Nein. Ich fand das keine sehr glückliche Reform und wurde auch, glaube ich, vom Volk deswegen abgelehnt und teil auch nicht verstanden. Das war eine recht komplexe Geschichte. Also ich sehe das eher als Chance, dass man jetzt etwas Besseres macht und dass man dann das wieder dem Volk vorlegen kann.
Eine andere Reform, von der man eigentlich nicht groß spricht, AV-Alter 64, Sie haben das, man sieht es Ihnen nicht an, mittlerweile jetzt erreicht. Wie unglücklich sind Sie, dass Sie in Pension gehen müssten?
Ja, also ich merke noch nichts von der Pension. Ich bin nach wie vor tätig, jetzt allerdings im Bereich der Vermögensverwaltung bei uns. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine heilige Kuh, dieses Pensionsalter 64. Da wird man sich auch überlegen müssen, ob man das nicht hinaufsetzt. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass diese Pensionsregelung, das Pensionsalter Ende des 19. Jahrhunderts erstmals eingeführt wurde in Deutschland von Bismarck. Und da war 65 ungefähr die Lebenserwartung eines durchschnittlichen Deutschen. Heute liegt sie wahrscheinlich an die 80. Und das Pensionsalter ist nicht hinaufgesetzt worden, sondern es ist eher gesenkt worden. Also ich glaube, da ist sicher auch noch Spielraum.
Wohin müsste das gehen?
Das könnte ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, aber aus verschiedenen Publikationen, die man da und dort lesen kann, aus anderen Staaten, ist das Heraufsetzen um 1-2 Jahre, hat das schon erheblich positive Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Pensionsversicherung oder auch im Umlageverfahren. Also das sind dann doch recht beachtliche Einsparungsmöglichkeiten.
So viel einmal der erste Teil unseres Neujahrsinterviews. Weitere spannende Themen sind die europäische Integration oder auch das Buch Der moderne Staat im dritten Jahrtausend. Zu diesen und anderen spannenden Fragen möchte ich in einer kurzen musikalischen Pause zu sprechen kommen. Das ist Schweders traditionell Neujahrsinterview von Radio L Teil 2 mit dem liechtensteinischen Staatsoberhaupt Sinner Durchlaucht am Landesfürst Hans Adam am 2.
Durchlaucht, 2009 wurde die Eiszeit in Beziehungen zu Tschechien beendet. Sie haben dann, das war im Sommer, haben dann aufhorchen lassen, was geheißen hat, dass Sie darauf verzichten, Anspruch zu erheben auf die konfiszierten Güter in Tschechien.
Also das ist eine Falschmeldung. Diese Anspruch haben wir nie aufgegeben und haben auch nicht vor, es aufzugeben. Das wurde auch von der tschechischen Seite nicht erwartet. Uns ging es einfach nur darum, dass wir jetzt einmal geregelte Beziehungen haben, dass die Tschechische Republik uns als souveräner Staat anerkennt, auch zur Kenntnis nimmt, dass es da noch offene Probleme gibt, gerade bezüglich dieser Enteignungen, die ja nicht nur das Fürstenhaus betrifft, sondern eine Reihe von Liechtensteinerinnen und Liechtensteinern. Also Da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Jetzt schaut es auch so aus, dass wir mit der Slowakei eine Regelung finden und dann wird man vielleicht so schrittweise mal dieses offene Problem angehen und da sich schauen, was es da für Lösungen gibt.
Das war also offensichtlich eine Falschmeldung. Aber richtig ist, dass Sie gesagt haben, dass wenn Sie die Güter zurückbekommen, dass Sie dann sofort bereit seien, kräftig zu sanieren.
Ja, also das wird sicher notwendig sein, wenn man sich das dort betrachtet, dass man sicher dort einiges investieren müsste. Sei es in den Gebäuden, sei es auch in Einrichtungen und so weiter, die da sind. Soweit wir das jetzt beurteilen können von den Besuchen, die wir eigentlich im Laufe der Jahre immer wieder mal gemacht haben. Also da ist sicher ein gewisser Investitionsnachholbedarf vorhanden.
Gibt es da Signale aus Tschechien, dass Sie interessiert wären an Ihrem Angebot?
Also es ist so, dass man auf lokaler Ebene sehr gerne so eine Rückgabe machen würde. Es ist schwierig halt auf staatlicher Ebene. Da sind einfach gewisse Ängste da gegenüber Deutschland. Und dass wenn man den Liechtensteinern jetzt entgegenkommt, dass man vielleicht den Deutschen entgegenkommen muss. Also da harrt es auf der Bundesebene noch.
Mitte des letzten Jahres hat Island einen EU-Beitrittsgesuch gestellt. Muss auch Liechtenstein seinen europäischen Kompass neu ausrichten?
Nein. Ich glaube, jetzt muss man erst mal sehen, ob der überhaupt erfolgreich ist. Das muss ja zuerst einmal ausgehandelt werden. Das wird längere Zeit brauchen. Dann stellt sich die Frage, wie das isländische Volk darüber abstimmen wird. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass die Begeisterung nicht allzu groß ist, jetzt Mitglied der EU zu werden. Dann ist immer noch Norwegen, das ja weiterhin Mitglied des EWRs ist. Und selbst wenn diese beiden Staaten Richtung EU-Mitgliedschaft marschieren sollten, dann würde ich vorschlagen, was ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, dann könnte man eigentlich diesen EWR in einer etwas vereinfachten Form in eigentlich ein bilaterales Verhältnis umwandeln. Zwischen Liechtenstein und der EU oder eventuell, das habe ich auch einmal in den Raum gestellt, es wäre für die EU der EWR an für sich ein ganz interessantes Instrument, um es auch auf andere Staaten außerhalb Europas anzuwenden, denen man nicht unbedingt jetzt die Mitgliedschaft anbieten möchte, aber die man in irgendeiner Weise wirtschaftlich integrieren möchte oder will oder in der das anbietet. Also das wäre schon eigentlich ein ganz interessantes Modell, über die Grenzen Europas hinaus.
In der Beziehung zur Schweiz hat sich seit der legendären Rucksackrede sehr viel getan. Liechtenstein hat sich emanzipiert, ist aus dem Rucksack der Schweiz rausgestiegen. Jetzt gibt es aber mittlerweile hier und da immer wieder Schweizer Politiker, die sagen, Zoll- und Währungsunion, man soll das mit Liechtenstein aufkündigen. Müsste man sich diesbezüglich unsererseits auch Gedanken machen?
Ich glaube nicht, dass das letzten Endes ein Thema sein wird. Das ist sicher vielleicht da und dort der eine Politiker, der vielleicht sich ein bisschen profilieren möchte. Aber ich würde sagen, das ist nicht ein Thema. Stellt sich natürlich auch die Frage, was dann? Also man kündigt auf, die offene Grenze wird ja weiter bestehen bleiben. Es wäre für die Schweiz ja mit erheblichem Aufwand und Schwierigkeiten verbunden, wenn sie da auf der Schweizer Seite jetzt plötzlich Zollhäuschen aufstellen würden. Also ich glaube, das ist etwas unrealistisch, das Ganze.
Der Lauch, komme ich zu Ihrem Buch, das im Herbst erschienen ist, Der moderne Staat im dritten Jahrtausend, ein flammendes Plädoyer für die direkte Demokratie. Ist die direkte Demokratie wirklich der Schlüssel für den modernen Staat der Zukunft? Ich habe so den Eindruck, manche Staaten sind sogar froh darum, dass sie das Volk nicht befragen müssen.
Ja, und das gibt natürlich in diesen Staaten zum Teil auch Probleme, dass sich einfach die politische Klasse immer weiter entfernt vom Volk, vom Volkswillen. Wenn ich mir die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte anschaue, ist eigentlich in den meisten demokratischen Staaten kann man einfach eine Bewegung Richtung direkte Demokratie feststellen, in der einen oder anderen Form. Ich glaube nicht, dass man jetzt einfach das Volk auf Dauer von der direkten Demokratie fernhalten kann. Also wir liegen da, glaube ich, gut im Trend und haben auch ein sehr gutes Modell, meiner Ansicht nach.
Jetzt hat aber die direkte Demokratie durch die Schweizer Minarettabstimmung, die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, einen Kollateralschaden erlitten. Sehen Sie das nicht so, dass die direkte Demokratie gelitten hat durch diese Abstimmung?
Ja, also ich glaube schon, dass es in Deutschland eine Reihe gibt, sei es in den Medien, Journalisten, aber auch Politiker, ich würde sagen besonders Politiker, die eigentlich nicht glücklich wären, wenn es direkte Demokratie in Deutschland geben würde, weil es würde ihren Einfluss sicher reduzieren. Ich bin einfach der Meinung, dass in der Schweiz diese Minarett-Initiative nicht sehr glücklich gelaufen ist. Das sind einmal die Umstände, die politischen Umstände, die einmal eine Rolle gespielt haben. Ich denke an die Libyen-Affäre. Es ist, ich würde sagen, vielleicht generell die ganze Frage des militanten Islams, der da natürlich eine Rolle spielt. Die Frage der Glaubensfreiheit, die sind in den wenigsten islamischen Ländern verwirklicht. Und auch da muss man auch hinweisen, bei uns sind wir ja auch nicht so wahnsinnig weit, das ist auch nicht so lange her. Selbst in der Schweiz, ich denke an den Jesuitenartikel, ich denke auch selbst an Liechtenstein, die Trennung von Kirche und Staat. Da bin ich auf Granit gestoßen bei der Verfassungsreform, das war nicht durchzubringen. Also da ist sicher noch einiges zu machen und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass wir gerade, wenn wir auf die direkte Demokratie zu sprechen kommen, wir in Liechtenstein ein besseres Modell haben als in der Schweiz. Bei uns wäre das geprüft worden. Ist es vereinbar mit der Verfassung, mit unseren internationalen Verträgen? Und ich gehe davon aus, dass es bei uns nicht vereinbar gewesen wäre. Man hätte also diese Initiative erst schon gar nicht zugelassen in der Vorprüfung. Und bei uns gibt es dann ja immer noch die Notbremse, dass der Fürst bzw. der Erbprinz noch ein Veto einlegen kann, wenn da wirklich größere Bedenken bestehen würden, sagen wir, dass es außenpolitisch einen großen Schaden verursachen würde fürs Land. Also da haben wir sicher ein etwas besseres Modell.
Aber man sagt, das Volk hat immer recht. In diesem Fall hatte das Volk nicht recht.
Ich teile die Ansicht ganz und gar nicht, dass das Volk immer recht hat. Das Volk hat eben nicht immer recht. Es ist eben nicht so, dass eben die Mehrheit immer recht hat. Also diese Meinung teile ich keineswegs und darum auch damals, dass ich mich eingesetzt habe, dass wir dieses Modell der direkten Demokratie, ich bin immer sehr dafür einen Ausbau gewesen, dieser direkten Demokratie, aber mit gewissen Sicherheitsklauseln, die dort drinnen sein müssen, weil auch das Volk kann eben Fehlentscheidungen treffen, weil man einfach die Konsequenzen nicht übersehen hat.
Jetzt definitiv zu Ihrem Buch, Der moderne Staat im dritten Jahrtausend, im Herbst erschienen. Wie sind Sie zufrieden mit den Reaktionen?
Also bis jetzt waren sie für mich erstaunlich positiv. Ich habe mir also viel stärkere Kritik erwartet oder kritische Bemerkungen. Bis jetzt ist das erstaunlicherweise nicht passiert. Ich muss vielleicht aber noch Folgendes dazu sagen. In Amerika hat erst die Auslieferung hat erst begonnen. Weil das Ganze ist ja mit dem Schiff dorthin transportiert worden, weil das billiger ist. Aber da wird man erst sehen, was da für Reaktionen kommen. Es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis so ein Buch gelesen wird.
Vielleicht kommen die Reaktionen bei uns dann, wenn die deutsche Version herauskommt. Wann kommt die?
Also ich lese jetzt die letzte Variante der deutschen Ausgabe, die letzten Korrekturen. Und dann soll Anfang des Jahres dann praktisch in Druck gehen. Also ich nehme an, dass wir sicher in der ersten Hälfte des Jahres auf den Markt kommen werden.
Neben dem Buch haben Sie etwas ganz Interessantes gemacht, nämlich eine Stiftung gegründet. Das war im April, glaube ich. Das ist aber erst im Dezember eigentlich publik geworden durch eine Fernsehsendung. Eine Liechtenstein Foundation for State Governance, also eine Stiftung für gesunde Staatsführung. Ist das ein direkter Zusammenhang mit dem Buch?
Ja, das hat einen direkten Zusammenhang mit dem Buch. Im Buch versuche ich zu erklären, wie soll eigentlich eine ideale Verfassung ausschauen oder eine Verfassung für den Staat Zukunft mit Kommentar, warum ein Artikel so ausschauen soll und nicht anders. Und dann kommen natürlich in einem Rechtsstaat eine ganze Reihe von anderen Fragen auf. Das sind dann auf der Gesetzesebene. Und da haben wir uns einfach zusammengetan mit jemandem, einem Herrn Levin, der auf dem Gebiet sehr viel Erfahrung hat, er ist Schweizer, aber hat auch in Amerika studiert, hat viel mit Amerika auch zu tun gehabt und international, er ist in Südafrika teilweise aufgewachsen und hat Staaten beraten, besonders Entwicklungsländern, wie sollen sie ihren ganzen Gesetzgebung gestalten, gerade im Bereich Finanzdienstleistung. Was muss man machen, damit sowas funktioniert, von den Gesetzen, den Verordnungen, die Aufsicht und so weiter und so fort. Und dort geholfen, solche Sachen irgendwo, also das war mehr in der Wirtschaftspolitik, dort Ratschläge zu geben und auch wegen der Implementierung denen zu helfen. Und das recht erfolgreich. Und da haben wir uns also gefunden und tun uns jetzt zusammen und machen das in einer Stiftung, möchten das dann eben auf verschiedenste Rechtsgebiete ausweiten.
Und damit wollen Sie andere Staaten beraten, wie sie den Staat effizienter führen können?
Ja, das ist eigentlich die Überlegung, dass wir andere Staaten beraten. Schwerpunkt werden wahrscheinlich die Entwicklungsländer sein. So war das jedenfalls in der Vergangenheit. Da hat man Ressourcen, da hat man Erfahrung gesammelt. Ja, also das sehen wir eigentlich als eine interessante Möglichkeit, wo man einfach helfen kann und was einen positiven Beitrag leisten kann.
Und wie soll das dann funktionieren? Müssen die Staaten an denen eine Lizenz bestellen?
Ja, also das hat bis jetzt so funktioniert, dass diese Staaten eine Lizenz genommen haben. Und man hat ihnen das alles aufbereitet und auch genau vorbereitet, wie sowas zu implementieren ist. Und die Leute geschult, die dafür notwendig sind. Die Computerprogramme, die da waren, hat man dann entsprechend angepasst. Also das scheint recht gut zu funktionieren.
Eben die Stiftung ist gut angelaufen.
Also wir können nur sagen, dass es in der Vergangenheit beim Herrn Levin sehr gut funktioniert hat mit seiner ganzen Gruppe, er hat ein ganzes Team, das er da eingebracht hat. Und die ersten Reaktionen, die wir haben mit verschiedenen Ländern und verschiedenen Staaten, zu denen er auch schon Kontakt hat, die sind positiv. Also wir nehmen an, dass wir im nächsten Jahr eine ganze Reihe von solchen Programmen durchziehen werden.
Aber der Staat Liechtenstein, der ist nicht daran gedacht, dass er auch eine Lizenz bei Ihnen bezieht.
Also, wir sind natürlich gerne bereit, auch beim Staat Liechtenstein etwas zu machen. Wir haben es auch ein bisschen gesehen, dass wir natürlich davon direkt profitieren können, der Erbprinz, so manches, was er sieht, was da und dort funktioniert, einfach hier in den Prozess einbringen kann, ohne dass jetzt unbedingt eine Lizenz dafür notwendig ist.
Wir müssen zum Schluss kommen, der Laucht. Als letztes möchten wir Ihnen in dieser Gelegenheit eigentlich traditionell die Möglichkeit geben, sich an die Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner zu wenden. Was möchten Sie für eine Neujahrsbotschaft in diesem Jahr 2010 dem Volk mit auf den Weg geben?
Ja, ich würde sagen, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gezeigt haben, dass wir recht erfolgreich sind in verschiedensten Gebieten, dass wir jetzt schwierige Zeiten durchmachen. Aber nicht nur hier in Liechtenstein, sondern weltweit, besonders auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Aber wir sind aber auch politisch wieder mal angegriffen worden, da und dort. Ich würde aber doch da recht zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wir haben diese wirtschaftliche Krise bis jetzt besser überstanden als die meisten anderen Staaten. Unsere Arbeitslosigkeit ist niedriger. Wir mussten keine Bank retten vor dem Zusammenbruch mit Steuergeldern. Wir sind in einer finanziell sehr günstigen Situation auf staatlicher und Gemeindeebene. Also wir können mit Zuversicht auch dieses Jahr 2010 angehen und im Klaren sein, dass wir auch immer wieder mal uns anpassen müssen, der Weltstrukturen verändern müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und da wünsche ich mir, dass wir alle gut wie in der Vergangenheit zusammenarbeiten, damit wir die Probleme, die vor uns liegen, auch lösen können.
Dr. Laucht, vielen Dank für das Gespräch und nochmals alles Gute für das neue Jahr. Danke.
Danke sehr.
Das ist traditionell Neujahrsinterview von Radell mit dem liechtensteinischen Staatsoberhaupt, seiner Durchlaucht am Landesfürst Hans Adam am 2. Das Interview kann übrigens später auf der Homepage von Radell unter www.radio.li nachgehört werden. Allseits noch einmal ein gutes Neues, wünscht der Martin Frommelt.